Ich begrüße jetzt hier im Studio Felix von Mobit. Schönen guten Morgen, Felix.
Guten Morgen.
Dass die NPD und auch andere rechte Vereinigungen sich so ein bürgerliches Image gegeben haben oder auch immer noch geben und Familienfeste und Fußballturniere organisieren, scheint ja meines Erachtens zumindest so ein bisschen der Vergangenheit anzugehören. Ich lese jetzt im Internet von dubiosen Zusammenschlüssen, die sich Kollektiv 56 nennen und als Jugendliche aus Erfurt bezeichnen, die die Schnauze voll haben. Und dann lese ich aber auch von der NJ Eisenach-Wartburg-Kreis, die sich weiß markiert und mit schwarzen Kapuzenpullis in Eisenach auf Marktplätzen aufstellt. Ist das jetzt ein ganz subjektiver Eindruck von mir oder wandelt und radikalisiert sich die rechte Szene?
In der Tat glauben wir, dass die Szene sich im Wandel befindet. Das hat einerseits damit zu tun, dass die NPD nach vielen Jahren, in denen sie ganz klar den Kampf um die Parlamente in den Vordergrund gestellt hat, mit dem Scheitern im letzten Jahr natürlich irgendwie da auch eine Veränderung herbeigeführt wurde und die NPD auch mehr versucht, wieder im Kampf um die Straße aktiv zu werden. Und gleichzeitig beobachten wir eben, dass sich dieser seriöse Weg, das betrifft ja auch andere Bundesländer, in Sachsen ist die NPD aus dem Landtag geflogen, sie besitzt faktisch derzeit nur eine Landtagsfraktion in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir sehen, dass das aktionistische Potenzial der Szene, das gilt für Thüringen, aber auch bundesweit, sich jetzt wieder etwas neu strukturiert. Und das sehen wir auch in Thüringen. Das heißt, wir sehen dann in verschiedenen Orten derzeit die Gründung von neuen Organisationen, die zunächst erstmal als digitale Präsenzen vorhanden sind. Und da muss man jetzt genau schauen, was wird daraus, was sind das genau für Gruppierungen. Und gleichzeitig, auch wenn es weiter runtergeschraubt wurde, findet natürlich trotzdem noch so etwas wie ein Familien- und Kinderfest bei der NPD statt. Aber es scheint tatsächlich in den Hintergrund zu rücken.
Und wie lassen sich denn diese Gruppierungen beschreiben? Also auf dieser Seite von dem Kollektiv 56 ist zu lesen, dass sie keine homogene, nach innen geschlossene Gruppe seien. Es gibt keine Mitgliederposten und Ränge. Ist das auch so ein typisches Merkmal von diesen neuen Gruppierungen? Sind es Zusammenschlüsse oder?
Ich glaube, da kann man kaum vereinheitlichen. Was man sicherlich sagen kann, ist, dass hier alte Sachen, die wir eigentlich vor 10, 15 Jahren in der Neonazi-Szene schon gesehen haben, wieder auftauchen. Das heißt, wenn du das so vorliest, dann klingt das ja fast nach einer linken Gruppe so, ne, von der Argumentation her. Und diese Orientierung an linken Gruppierungen hatten wir natürlich schon Anfang der 2000er mit dem Auftauchen der autonomen Nationalisten. Und bei zum Beispiel der Nationalen Jugend in Eisenach, da haben wir auch eher eine aktionsorientierte Gruppe und darum geht's, glaube ich, auch unter diesen neuen Labels sammeln sich eben die aktionsorientierten jüngeren Kader. Aber das werden in vielen Teilen gar nicht so viele neue Leute sein. Da sind immer Leute dabei, die wir aus den letzten Jahren schon kennen, die aktiv waren. Das heißt, wir haben auch natürlich nicht durch Zufall, gerade in Eisenach und in Erfurt, so Neugründungen. Genau da, wo wir auch schon seit vielen Jahren natürlich eine etablierte Nazi-Szene haben mit festen Strukturen und dass genau hier in diesen beiden Städten jetzt zum Beispiel diese Gruppierungen auftauchen, das ist wohl alles andere als ein Zufall.
Jetzt hast du es eben auch schon angesprochen, dass es vor allen Dingen auch im Netz diese Präsenz zu sehen ist. Irgendwie ploppen neue Facebook-Gruppen auf oder neue Blogs und Twitter-Accounts. Aber ist diese Präsenz dieser Gruppierungen, diese Radikalisierung, ist die wirklich nur im Netz? Ist das in Anführungsstriche Stimmungsmache und Hetze im Netz oder ist das auch wirklich auf der Straße, im Stadtbild, im Dorfbild, wie auch immer, zu spüren?
Das Internet hat eine ganz zentrale Rolle bekommen. Also das haben wir gesehen schon seit 3-4 Jahren bei den rassistischen Anti-Asyl-Protesten. Und das gilt auch nach wie vor für die Szene. Also oft gibt es, bevor überhaupt eine Gruppe öffentlich auftritt, bevor eine Gruppe irgendwie bei einer Demonstration teilnimmt, gibt es eine Facebook-Präsenz, gibt es irgendwie einen Blog. Das ist heute sehr schnell angelegt, das dauert 5 Minuten. Und dann hast du sozusagen nach außen hin schon mal eine Präsentationsfläche, einen Twitter-Account eventuell oder ähnliches. Diese Präsenzen nach außen hin zeigen erstmal eine Radikalisierung, weil sie wenig mit irgendwie bürgerlicher Politik haben. Wir lesen da von nationalen Sozialismus, da werden Sachbeschädigungen nach außen getragen und so weiter. Jetzt im Fall beispielsweise dieser Neonazi-Gruppierung aus Eisenach. Das heißt, das hat wenig mit bürgerlicher Politik zu tun, sondern tatsächlich wieder mit einer nach außen hingerichteten, radikaleren Auftreten, was jetzt aber auch nicht völlig neu ist, sondern einfach jetzt unter neuen Labels entsteht. Ich glaube, das ist das Wichtige. Also die Szene verändert sich, aber sozusagen das Kernpersonal, da werden wir wenig neue Leute haben, sondern immer wieder auch auf die alten Kader stoßen.
Kann man denn auch, ohne jetzt konkrete Zahlen zu nennen, aber auch in der Tendenz erkennen, dass diese Präsenz spürbar zugenommen hat? Also sprich, hat sich die Qualität oder auch die Quantität von Nazi-Aktivitäten, sprich gewaltigen Übergriffen, Protesten etc. irgendwie gemehrt?
Definitiv. Also das können wir ganz klar sagen, wenn wir alleine das Jahr 2015 betrachten. Wir haben es hat ja auch Erfurt dann schon dreimal leidig erfahren. Wir haben diese sogenannten Thugida-Aufmärsche. Alleine wir 10 bis zum Halbjahr 2015 über 50 Neonazi-Aktivitäten der extremen Rechten, also wirklich von Konzerten, Demos, von Liederabenden, alles Mögliche. Und das ist gerade auch im Bereich der Demonstrationen eine Zahl, die wir in Thüringen seit Jahren nicht mehr hatten, weil die Szene hier relativ wenig Demonstrationen gemacht hat. Das heißt also, eine Zahl auch, die die Zivilgesellschaft vor ganz neue Herausforderungen stellt, weil natürlich, wenn jede Woche so eine Nazi-Demo stattfindet und manchmal in der Woche 2 oder sogar 3 Aktionen sind, dann braucht man immer Leute natürlich, die sich dagegen auf die Straße stellen, und das ist natürlich eine enorme Herausforderung für die ganzen aktiven Menschen, die sich gegen Nazis engagieren wollen.
Bleiben wir mal bei den Menschen, die sich gegen Nazis engagieren wollen. Ich würde jetzt mal die These in den Raum stellen, dass in Städten wie Jena, Weimar, Erfurt oder so auf jeden Fall auch Menschengruppierungen da sind, die sich halt irgendwie gegen die Nazis stellen. Sieht man denn da in irgendeiner Form einen Unterschied zwischen ländlichen Raum und ja städtischen Raum, wenn wir Erfurt, Weimar, Jena so als städtischen Raum begreifen wollen, wie sich Nazis quasi da auch wirklich die Straßen erobern können?
Also es gibt immer natürlich Unterschiede, wo ich immer ein bisschen auch zur Rettung des ländlichen, des sogenannten ländlichen Raums sagen würde, wir haben auch in Südthüringen, im dann eher ländlich geprägten Thüringen im Vergleich zumindest, haben wir auch Bündnisse, die aktiv sind, weil sie massive Probleme haben mit Neonazi-Aktivitäten und so weiter. Also ganz pauschalisieren kann man das nicht. Aber natürlich ist es leichter, zum Beispiel in dörflichen Regionen zu agieren, wo man sich übrigens auch kennt. Da sind ja dann keine zugezogenen Kader, sondern das sind häufig Leute, die auch dann von allen dort schon irgendwie gekannt werden, die aufgewachsen sind in diesen Orten. Und da hat man die Tendenz, dass da oft dann Widerstand der Zivilgesellschaft weniger ist. Das lässt sich aber nicht pauschalisieren. Das haben wir immer wieder auch gesehen, dass in kleinen Orten Leute sagen, hier, das akzeptieren wir nicht. Aber man hat es natürlich einfacher in so einer ländlichen Region mit weniger aktiver Zivilgesellschaft, ja.
Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, warum jetzt und woher kommt jetzt auf einmal eben dieses Selbstbewusstsein, möchte ich fast sagen, eben von den Nazis eben sich so neu und so, ja, so massiv auch zu präsentieren?
Ich glaube, dieser Wandel hin, auch der NPD, die immer noch ein zentraler Akteur ist in Thüringen, dass man auch wieder radikalere Strukturen öffentlich zum Teil eben auch unterstützt, das führt dazu, dass eben da ein anderes Selbstbewusstsein da ist. Und ganz klar, wenn man zurückschaut auf die Demos, die 2015 gelaufen sind, muss man sagen, es gab, soweit mir das bekannt ist, abgesehen von Jena, fast keine Demo, die blockiert wurde. Das heißt, die Neonazis, die Extremrechten, haben immer sehr erfolgreich agiert. Sie sind ihre Strecken gelaufen zu wirklich 99% der Fälle. Und das führt natürlich auch zu einer Motivation. Andererseits haben wir enorm viele Immobilien in Thüringen. Das heißt, die Neonazi-Szene kann hier recht frei agieren. Hier werden relativ wenig Konzerte verboten. Man hat hier sichere Rückzugsorte, wo man Konzerte, wo man Vortragsabende durchführen kann. All das gibt der Szene Raum zum Agieren. Und dann muss man eben auch fragen, wie agiert hier der Staat? Also wie aktiv sind die Behörden auch hinterher zu sagen, wir versuchen hier Neonazi-Aktivitäten einzuschränken? Wie aktiv sind die Behörden an der Recherche dran, wenn es zum Beispiel um die Facebook-Hetze geht? Sucht man die Leute, die eben auch gezielt zu Gewalttaten aufrufen? Wir haben da Sachen gesehen, wo gesagt wurde, man solle Flüchtlinge wieder nach Buchenwald schicken und ähnliches. Und da muss ich natürlich die Strafverfolgungsbehörden müssen sich fragen lassen, sind sie hier aktiv genug und bieten auch dieser Hetze, diesem Rassismus Einhalt? Denn das ist ein ganz zentrales Thema bei der Frage, wie aktiv Neonazi-Strukturen sind, ob ihnen auch eben durch Strafverfolgung Einhalt geboten wird.
Die Behörden hast du jetzt schon angesprochen. Welche Rolle spielt in deiner Meinung nach die Politik und auch die Medien und vor allen Dingen die Versäumnisse, die da meines Erachtens irgendwie festzustellen sind, wenn es darum geht, das Thema Flüchtlingspolitik, Asylpolitik irgendwie öffentlich zu diskutieren?
Die Medien und die Politik spielen eine ganz zentrale Rolle, denn die sind es natürlich auch, die dann Rahmen setzen für die Frage, wie wird mit diesem Thema in der Öffentlichkeit umgegangen. Und ich denke, viele Medien, wenn man sich die Leitmedien in Deutschland anschaut, haben aus den 1990er Jahren gelernt. Also wenn man das vergleicht, die Berichterstattung, dann hat sich da zu Teilen vieles verbessert. Es gibt natürlich immer noch Ausreißer, aber die bestimmen mit, wie dieser Diskurs geführt wird. Und die bestimmen auch die Stimmung mit, die im Land herrscht. Und das ist ganz zentral bei den Medien und auch bei den Politikern. Die Frage ist, wird zum Beispiel das Thema Asyl zum Wahlkampf gemacht? Welche Ausreißer wird dann auch in Formulierungen, welche werden verwendet, wenn es um Asyl geht? Und damit stecken sie einen Rahmen ab. Und in diesem Rahmen agieren eben auch viele. Und wenn man dann Anfang der 90er guckt, haben viele, die dann damals auch gezündelt haben und Asylbewerberheime und andere Einrichtungen da sozusagen angegriffen haben, haben ja auch damals gedacht, sie beschreiben das viele aus der Szene, das ist der Volkswille. Das ist die Mehrheit, die das denkt. Und deswegen setzen natürlich Medien und Politiker ganz stark den Rahmen für die Proteste auch von Neonazis.
Du hast die anfänglichen 90er Jahre jetzt selber schon ins Spiel gebracht. Da wäre so meine nächste Frage, wenn man hört, Straßenkampf, man bekommt mit, dass auch immer mehr Übergriffe, gewalttätige Übergriffe auf Flüchtlinge und Flüchtlingsheime stattfinden. Kann man denn tatsächlich Parallelen zu den Anfängen der 90er Jahre ziehen?
Also Parallelen ziehen und sich die Mechanismen anzugucken, ist ja eine Frage. Ich bin immer kein Freund davon, sofort zu sagen, wir haben wieder die 90er, denn das lässt sich auch, wenn man sich mit einem Blick in die Statistiken sozusagen da behilft, eigentlich nicht nachvollziehen. Aber wir haben immer noch bestimmte Mechanismen, die eben gleich sind. Und das gehört dazu, dass wenn in Medienpolitik sehr scharf sozusagen polemisiert wird gegen Asylbewerberinnen und Asylbewerber, dann wird das eine Folge haben. Und dass eben Hetze irgendwann auch in Taten umschlägt, auch das sehen wir jetzt wieder. Asylbewerberheime gehen in Flammen auf. Bisher, Gott sei Dank, fast ausschließlich noch unbewohnte Heime in Brandenburg. Allerdings war es jetzt eine Flüchtlingsfamilie, die fast verbrannt wäre in ihrer Wohnung. Das heißt also, da können wir Parallelen sehen. Hetze führt zu Taten und hat Folgen. Und das können wir seit 2-3 Jahren beobachten. Die Amadeo-Antonio-Stiftung macht da eine sehr gute Arbeit in der Dokumentation. Und die erfassen eben seit Jahren fast jedes Jahr die Verdopplung der Angriffe, die steigende Zahl an Hetze, an rassistischen Anti-Flüchtlingsprotesten und so weiter, so dass wir eben sehen können, auch hier spitzt sich die Lage immer weiter zu und aus Hetze werden Taten, aus Hetze werden auch Brandsätze, wie man eben sehen kann derzeit.
Und vielleicht auch nochmal eine Frage in dem Zusammenhang jetzt auch bundesweit gesehen, stimmt denn dieses Klischee des braunen Ostens noch? Also ist das tatsächlich auch diese Radikalisierung, die Übergriffe auf Flüchtlinge und auch Politikerinnen und Politiker, ist das nur ein ostdeutsches Problem?
Ich würde sagen, es ist nicht nur ein ostdeutsches Problem, denn auch in Bayern haben Flüchtlingsheime gebrannt. Es gab Angriffe auch in Norddeutschland. In Hamburg haben Anwohner versucht, den Aufbau einer Zeltunterkunft für Flüchtlinge zu verhindern. Also wir haben diese Tendenzen tatsächlich deutschlandweit. Man müsste sich jetzt natürlich nochmal genau angucken, wo sind die meisten Vorfälle. Und da müsste man wahrscheinlich, vermute ich zumindest, sagen, okay, hier hat man beispielsweise in Sachsen ja sehr massive Straftaten und so weiter. Da wird man wahrscheinlich ein bisschen zurückfallen auf den Osten, aber es ist kein ostdeutsches Phänomen. Und das war es übrigens auch Anfang der 90er Jahre nicht. Als in Solingen oder in Mölln die Häuser brannten, war das nicht in Ostdeutschland.
Wie kann man eben auf verschiedenen Ebenen jetzt auf diese Radikalisierung reagieren, sowohl auf der Ebene der Zivilgesellschaft, auf politischer und auch auf medialer Ebene?
Wir brauchen Menschen nach wie vor und vielleicht jetzt mehr als vorher, die sich engagieren, die Gesicht zeigen gegen rechts, die dem Ganzen Einhalt gebieten. Das nicht mehr zu bagatellisieren, denn das schafft der Extremrechten wieder Freiraum zu agieren, sich weiter aufzubauen. Das heißt also ganz starker Appell an die Leute, die jetzt schon seit Wochen und Monaten auf der Straße stehen. Ich weiß, wir bekommen es bei Mobit mit, da gibt es auch echt teilweise langsam Überlastungserscheinungen. Trotzdem kommen die Leute immer wieder und wir brauchen mehr Menschen, die ganz klar sagen, Rassismus, Neonazismus und ähnliche Erscheinungen haben hier keinen Platz, auch in Thüringen nicht. Andererseits leisten viele Leute schon in Thüringen eine ganz tolle Arbeit, denn wenn wir über die Anti-Asyl-Proteste, die rassistischen, sprechen, dann ist natürlich ein zweiter Aspekt, wo man helfen kann, nicht nur gegen Nazis auf die Straßen zu gehen, sondern auch Flüchtlingen zu helfen. Das passiert oft im Stillen, da sehen wir gar nicht so viel, aber gibt's ganz viele Engagierte von Südthüringen bis Nordthüringen, die da helfen, die Spenden sammeln, die Leute unterstützen, Deutschkurse geben und so weiter. Und das brauchen wir weiterhin. Und das sind die beiden Bereiche, wo wir ganz stark eben aus der Zivilgesellschaft auch Hilfe brauchen und wo wir auch die Leute bitten, nicht nachzulassen. Und andererseits ist ganz klar auch natürlich der Staat gefordert, sind die Verfolgungsbehörden, die Strafbehörden gefordert, dem nachzugehen, das auch hier nicht zu bagatellisieren. Das heißt also sowohl digitaler Hetze als auch auf der Straße, wenn hier Straftaten passieren, das zu verfolgen, das wirklich auch ernst zu nehmen und hier zu zeigen, dass genau sie, wie auch die Zivilgesellschaft, das ernst nimmt. Denn das ist natürlich auch ein Zusammenspiel. Wenn die Polizei oder die andere Strafverfolgungsbehörden dann eben sehen, sozusagen in ihrer Arbeit sehen lassen, dass man das nicht so richtig ernst nimmt, dann sind natürlich auch Leute, die sich gegen Nazis engagieren, demotiviert. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Teil.
Das sagt Felix von Mobit. Ich bedanke mich bei dir für diesen Einblick in die ja aktuelle Struktur der Nazi-Szene hier in Thüringen und in Erfurt. Vielen Dank.
Bitteschön.